Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Wir können uns vorstellen, dass die junge Frau bei diesen Worten und der Begegnung mit einem Engel alles andere als ruhig war. Hier war so viel Unerwartetes in dieser Botschaft. Hier war so viel, womit sie gar nicht gerechnet hat. Hier war Angst in ihren Augen. Und der Engel spricht ihr zu. Er gibt ihr Zuspruch und sagt ihr, sie soll sich nicht fürchten. Bei diesem ganzen aufregenden Erlebnis wird uns das wahrscheinlich nicht wundern, wenn sie vielleicht in diesem Augenblick das überhaupt überhört hätte, wie der Junge denn heißen sollte. Alles andere war schon so aufregend, so unerwartet und so einmalig, dass es nicht zum Wundern wäre. Die Maria hätte das gar nicht so wahrgenommen, dass auch der Name schon feststeht, vom Himmel her gegeben. Als sie dann das alles ihrem Verlobten mitteilt, dann sorgt Gott dafür, dass es noch einmal bestätigt wird. Und so begegnet der Engel Gottes auch dem Josef, und er sagt ihm die gleichen Worte: Fürchte dich nicht, Josef, deine Verlobte, die Maria, anzunehmen, denn das ist alles von Gott, und sie wird einen Sohn bekommen, und ihr sollt ihm den Namen Jesus geben. Noch einmal kommt diese Betonung auf die Namensgebung von dem noch kommenden Kind, das geboren soll werden. Es soll nicht irgendwie untergehen. Es sollte nicht verwechselt werden. Das war für die Himmelsboten genauso wichtig, diesen Namen zu erwähnen, wie die Ankündigung der Geburt an sich, dieser himmlischen, einmaligen Empfängnis. Wenn wir von diesen vielen Namen hören, dann haben wir auch gehört, was sie bedeuten, dass sie etwas von dem kommenden Messias erklären sollen, von seinem Programm, von seiner Aufgabe, von seinem Wirken, von seiner Macht, von seiner Stellung im Universum. Aber das, was wir so häufig bei den Aposteln lesen und auch uns vertraut ist aus dem, wenn wir die Heilige Schrift lesen oder vielleicht auch mal einen Gottesdienst beiwohnen, dass wir oft hören, eine Kombination von Herr Jesus Christus. Und hier sollen wir auch einfach das unterscheiden. Das ist kein Doppelname. Herr Jesus Christus ist nicht ein Doppelname, sondern das, was hier in einem kurzen, in drei Worten zusammengefasst wird, ist an sich eigentlich ein ganzer Satz. Und dieser Satz bedeutet, dass der Herr, der Kyrios, der Herr, der den Namen Jesus trägt, der gesalbte Messias ist. Das bedeutet dieser Satz, dass dieser Jesus von Nazareth ist der versprochene Messias. Unser Herr, der den Namen Jesus trägt, ist der verheißene Messias. Das junge Ehepaar, wie wir schon hörten, hatte diese Möglichkeiten gar nicht, noch sich über den Namen Gedanken zu machen. Das war für sie klar. Hier haben wir nur einen Weg, Wir wollen hier gehorchen. Wir wollen das hier tun, was Gott uns gesagt hat. Das ist die Entscheidung ihres Herzens. Sie werden den noch gebärenden, den kommenden Sohn, den werden sie Jesus nennen. Und es ist auch eine Freude für diese junge Familie, das tun zu dürfen. Und hier merken wir schon, wie diese Geschichte uns auch in das heutige Leben reinbringt, wenn wir das mal schmecken, wenn wir das mal erleben und erfahren, dass wir etwas tun können, von dem wir ganz genau wissen, so will Gott das haben, dann haben wir und erleben wir dabei eine Freude. Denn wir haben jetzt etwas getan, was Gott gefällt. Und das bringt uns Menschen Freude. Deswegen sollen wir uns auch nicht wundern, wenn Leute mal aus der Kirche kommen und fröhliche Menschen sind. Das soll uns deswegen nicht wundern, weil die das oft erleben, dass sie etwas tun dürfen in ihrem Glaubensleben, in ihrem Verständnis von ihrer Aufgabe im Leben. Wir dürfen etwas tun, was Gott so will, und das bringt uns Freude im Leben. Und wenn wir die Christen traurig erleben, ja, das gibt es auch in unserem Leben, aber der Dienst für Gott ist eigentlich etwas Fröhliches. Und die Maria und der Josef, die hatten jetzt nicht so ein Problem damit, dass sie gerne einen Lieblingsnamen haben würden oder einen Namen, der jetzt gerade verbreitet ist, oder sie stellen sich später einen erwachsenen Mann vor, so tun wir das doch Menschen und sagen uns, ja, der Name muss ja auch zu ihm passen irgendwie, kann der doch nicht immer so kindisch klingen. Aber sie hatten das alles im Vertrauen an Gott übergeben, und für Gott war das wichtig, dass hier keine Verwechslung geschieht. Die werdende Mutter bekam das deutlich zu verstehen. Der Name soll Jesus heißen. Und so auch der Josef hatte diese Nachricht vom Engel empfangen. Es war Gottes Programm. Es war wichtig, dass dieser Name nicht irgendwie unterging, dass es nicht irgendwo doch auf einmal menschlich geschehen würde, sie würden dem irgendwie anders nennen. Den Neugeborenen, der sollte Jesus heißen. Deswegen ist dieser Name, und wir fragen uns vielleicht, warum war das für Gott so wichtig, dass der kommende Messias, dass der einen Namen hatte und den Gott bestimmt, wie der klingen sollte, welcher Name sollte es sein? Und somit soll uns das gar nicht verwundern, dass wenn wir von dem Leben unseres Herrn Jesus den Blick zu dem Himmel wenden oder zu der Welt, wo er hingegangen ist nach seinem irdischen Leben, dann scheint das so, dass er diesen Namen im Himmel noch einmal bestätigt bekommt. Und er ist dann auch nicht anders, der klingt nicht anders. Wir sprechen den vielleicht in Deutsch anders aus. Das stimmt. Aber der klingt nicht anders, das ist wieder Jesus. So lesen wir das bei Paulus, der diese Offenbarung von Gott bekommen hatte, über das, was geschieht danach. Und er sagt uns, und wir können uns das so vorstellen, dass Jesus, so sagt es der Hebräerbrief, er schreitet die Himmel durch, als er in den Himmel geht, er schreitet die Himmel durch, mit seinem Blut kommt er in das Allerheiligste und sühnt die Sünden aller Menschen. Und danach, als das geschehen ist, da bestätigt ihr himmlischer Vater ihm noch einmal seinen Namen. Und wir lesen folgende Worte darüber in der Heiligen Schrift. Darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. So wird das noch einmal im Himmel bestätigt für alle Einwohner des Himmels. Sie bekommen das alle noch einmal zu hören. Sein Name ist über alle Namen und das ist Jesus. So bekommen das die Himmelsbewohner noch einmal zu hören, nach seinem Heimgang zu seinem Vater. Deswegen wundert uns auch nicht, dass die Erscheinungen, die Menschen dann später von Jesus bekommen haben, dass er sich wieder mit welchen Namen vorstellt. Wir ahnen es schon. Er sagt wieder, ich bin Jesus. Als diese Bewegung, die Anhänger von Jesus, die sich noch gar nicht organisiert hatten, aber hier und da immer wieder Menschen gläubig wurden. Und das wurde dann vielen frommen Leuten zu viel. Sie hatten schon Mühe mit dem Jesus gehabt. Und dem hatten sie gekreuzigt. Und jetzt wurden immer mehr Menschen gläubig. Und dann begann eine starke Verfolgung. Und der erste Mensch, der erste Mann, der für seinen Glauben an Jesus mit seinem Leben bezahlen müsste, das war Stephanus. So hieß der. Und der wurde gesteinigt. Und da waren viele dabei, die da beteiligt waren. Und als das alles sich darauf hinspitzte, dass die Menschen von Wut sich gar nicht mehr halten konnten, dann sagt er, ich sehe jetzt den Himmel und ich sehe Gottes Thron und zu seiner Rechten steht Jesus. Er nennt ihn so mit Namen. Er sagt, da steht Jesus. Und als er seine letzten Worte, erstmal bittet er, dass diese Sünde, die jetzt diese Menschen tun, dass sie ihn steinigen, das soll Gott denen nicht zurechnen. Aber er wendet sich dann an Jesus und sagt, Jesus, in deine Hand gebe ich mein Leben. Der Name Jesus war nicht nur für hier auf Erden, nicht nur für das Baby, sondern der Name Jesu ist im Himmel mit der vollen Autorität des höchsten Namens Gottes bestätigt worden. Deswegen soll uns das auch nicht wundern, bei dieser Steinigung war ein junger Mann dabei oder auch ein reifer Mann schon mit Namen Saulus. Er war einer von denen, die das Ganze organisierten und er sagt, wir müssen diese Sekte, das müssen wir Einhalt gebieten, das können wir nicht einfach so hinnehmen, dass die immer mehr werden. Und er war eifrig dabei, alle Menschen in der Umgebung, wo er nur hörte, wird jemand gläubig. Da war er dabei, die zu verfolgen. Als er so auf dem Wege war, dann erscheint dieser auferstandene Jesus ihm von der Himmelswelt. Und natürlich kann er nichts mehr sehen. Er blindet dabei. Aber er kann auch alles hören. Und ist so geistesgegenwärtig, dass der Saulus fragt, wer bist du? Und wie gibt ihr Erscheinende sich zu erkennen? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus, der in den Himmel gegangen ist, den Gott da auch im Himmel den Namen bestätigt hat, dass er über alle Namen ist. Und er gibt sich so Menschen wieder zu erkennen und sagt, Saulus, ich bin der Jesus, den du verfolgst. Das reicht. Er wird da ein anderer Mensch. Er wird da ein anderer Mensch. Und dieser Name, den bekommt Johannes als der Einzige, der den Gott die Zukunft offenbart. Wir haben ein Buch in der Bibel, das heißt auch so Offenbarung. Da bekommt ja Johannes die Möglichkeit, die Zukunft unserer Welt vom Himmel her zu sehen. Und vom Himmel her, von der Gottesperspektive, ist ja auch die Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen. Und als er das alles erlebt hatte, dann erscheint ihm Jesus und sagt, ich, Jesus, habe diese Botschaft dir offenbart, damit du die an die Menschen bringst und an meine Brüder bringst, damit sie wissen, mit wem werde ich und du unsere Zukunft wählen. Denn die Zukunft ist in Gottes Seite Leben und in der Seite der Finsternis und des Teufels ist Tod. Und er sagt, wieder mit diesem Namen offenbart er sich dem Johannes und sagt, ich, Jesus. Das gibt uns einfach noch einmal diese Gewissheit, dass dieser Name Jesus nicht nur für das kleine Baby war, sondern dieser Name ist Bestand von heute. Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum ist das denn so wichtig? Was verbirgt dieser Name, dass der über alle Namen ist? Und warum war Gott das so wichtig, dass das junge Elternpaar hier nicht irgendwas vertauschen sollten, und den Knaben unbedingt den Namen Jesus geben sollten? Denn, das bekam die Maria dann schon mit, er wird sein Volk, die Menschen, von ihren Sünden retten. Er errettet uns von unseren Sünden, Jesus. Hebräisch spricht man das Jeshua aus. Und so hat ja jede Sprache, wo man das auf seine Sprache betont, dass Jesus kommt mehr von dem Griechischen. Und im Russischen sagen wir Jesus. Und so hat jede Sprache noch seine eigene Betonung. Aber es ist immer Jesus, um den es geht. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und das bedeutet dieser Name Jesus. Jahwe, der Herr, ist unsere Rettung. Und deswegen ist der Name so wichtig, denn von Sünden kann nichts anderes uns retten. Das können wir nicht selber. Und mehr als wir selber haben wir auch nicht. Etliche Mal wird er uns das bewusst, dass wir Menschen Grenzen haben. Und dass wir auch an unsere Grenzen kommen. Und das sind so gute Momente. Ich glaube, das sind eins von den besten Momenten in unserem Leben. Wo wir das merken, wir sind endlich, wir sind begrenzt. Und wir haben als Menschen zwei große Probleme. Wir sind einmal sündig. Unsterblich. Und wenn das nicht geklärt ist, dann haben wir ein großes Problem. Und allein der Name Jesu, allein der, der hinter diesem Namen Jesus steht, Jahwe, der sein Volk rettet, der kann dieses Problem in unserem Leben lösen. Kein anderer Name. Ich bin jetzt schon seit 50 Jahren Christ, gläubig. Ich kann euch erzählen, wie gut das ist, Jesus zu kennen. In vielerlei Hinsicht. Als wir eben hier noch im Flur standen mit dem David, erzählte er kurz ein paar Sätzen von seinem letzten Tage, seiner Arbeit. Und sagt, es sollte ein Unwetter geben und man merkte, wie unruhig alles wird. Und ich kann im Vertrauen, dass Gott mein Leben kennt, meine Situation kennt, gelassener in den Tag gehen. Zum Beispiel. Das erleben viele gläubige Menschen als eine praktische Lebenserfahrung in dieser Welt. Wenn Gott über uns ist, dann kann ich auf ihm vertrauen. Was auch immer geschieht, er ist größer und stärker als wir Menschen. Als Kind gläubig zu werden, man versteht ja das noch nicht alles, aber es war ganz seltsam. Frei zu werden von der Schuld, ein ganz besonderes Erlebnis. Ich kann darüber erzählen, wie das ist, wenn man das ganze Leben nicht mehr so verkrampft festhalten muss, sondern es auch in die Hand von Jesus legen kann. Und doch, was ich auch immer euch erzählen werde, es wird ganz anders sein, du schmeckst es selber. Es war eine Junge, dem haben die Eltern zur Missionsstation gebracht, denn die Missionare hatten oft die Möglichkeit, den Einheimischen Bildung zu geben. Und das wollten die Eltern eigentlich. Der Junge sollte da die Bildung bekommen. Und weil er da so mit dabei war, hat eines Tages ihm ein Missionar ein Stückchen Zucker gegeben. Und das hatte er noch nie probiert. Und er hatte das dann geschmeckt. Und das zerfiel in seinem Mund, es war sehr angenehm und süß und mehr als er erwartet hatte. Und er war so begeistert, er lief nach Hause zu seinem Vater und hat ihm erzählt, dass er Zucker probiert hatte und wie das geschmeckt hatte. Und der Vater fragte immer wieder nach dem Geschmack und dem. Und irgendwann ließ er das alles sein, kam zurück zu den Missionaren und sagt, darf ich noch ein Stückchen? Ich kann meinem Papa das nicht erklären. Wenn er das schmeckt, dann weiß er es. Wenn du das schmeckst, wie das ist, wenn du Jesus begegnest und er dir das ewige Leben schenkt, das ist immer mehr als alles, was du bis jetzt in Zeugnissen gehört hast von Menschen. Das schmeckt anders. Das schmeckt vollkommen. Das schmeckt für dich persönlich so tief wie keine Erzählung von uns Menschen. Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Und das war ein sehr gewagtes Wort. Das, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, das sagte der Simon Petrus, nicht irgendwo, sondern der geistlichen Elite seines Volkes. Den sagte er das. Den Menschen, die es eigentlich wissen sollten, wie man gerettet wird. Die sollten es doch wissen, wie man sinnlos wird, wie man das, was wir als Menschenproblem haben, jeder von uns, wir wissen ganz genau, dass wir sündige Menschen sind. Dass wir es nicht immer zugeben, das ist eine andere Sache. Aber wir wissen es. Und wir wissen auch, dass wir nicht ewig das vor uns schieben können, dass wir sterblich sind, wissen wir auch. Und er sagt hier diesen gelehrten Menschen, der einfache Fischer, der sagt, es ist und es ist in keinem anderen Heil. Und uns ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Und das sei euch allen kundgetan und dem ganzen Volk Israel, in dem Namen Jesu Christi des Nazareners, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser Mensch jetzt gesund vor euch da. Wilhelm Busch erzählte mal aus seiner Lebensgeschichte. Eines Tages bekommt er einen Anruf von einem Zirkusdirektor und der bat ihm, eine Trauerfeier durchzuführen. Sie sind hier als Zirkus unterwegs, sagt er, in eurem Bezirk und ich habe erfahren, Sie sind Pfarrer und wir haben eine traurige Sache. Hier ist eine unserer Kollegen verstorben und morgen ist die Trauerfeier, da ist die Kapelle, das ist die Uhrzeit, würden Sie bitte kommen. Und er kam dahin, hatte sich eine Predigt vorbereitet und als ich den Sarg sah, dann sagte man mir, ja, sie ist Amerikanerin, da war eine große amerikanische Flagge drüber. Und sie ist noch eine Indianerin. Und wir haben hier eine ganz gemischte Truppe und er sagte, ich sah das auch schon. Alle Leute, die da reinkamen, waren sehr unterschiedliche Nationen. Und es war laut in der Kapelle. Und die unterhielten sich alle, jeder nur mit seiner Gruppe. Und ich merkte, das sind viele Sprachen. Das ist gar nicht eine Nation. Da kommen die Indianer rein mit ihrem Federschmuck. Und da sagte, habe ich später erfahren, das sind die Russen. Und das sind die andere Nationen. Und die reden alle unterschiedliche Sprachen. Auf der Fensterbank saßen ein paar junge Mädchen in Reiterstiefeln. Er sagt, denen war das sowieso alles egal. Die hatten ihre Schminke dabei und haben sich damit befasst. Haben sich so auf der Fensterbank gesessen und er war ein bisschen ratlos und merkte, mit meinem Konzept komme ich hier gar nicht weiter. Er hatte dann den Direktor gefragt, welche Sprache sprechen die? Na, er sagt, jeder seine. Eine einheitliche kennen die nicht. Dann hat er sich so überlegen gesagt, der Zirkusdirektor ist ein Deutscher und ein paar seiner Mitarbeiter, die sind bestimmt auch schon lange nicht in der Kirche gewesen. Ich werde wenigstens denen auf Deutsch was sagen. Hat seine Predigt angefangen, aber es blieb sehr unruhig im Raum. Überall wurde getuschelt und gesprochen und geredet. Und er sagt, in meiner Rede kam ich auf einmal auf den Namen Jesus. Und dann merkte ich, dass die alle aufhorchten. Und dann habe ich verstanden, ich muss jetzt in meine deutsche Sprache, in meine Predigt, so viel wie möglich von Jesus reden. Ich muss seinen Namen so viel wie möglich erwähnen. Und auf einmal war es still im Raum. Und die Mädchen, sagte, die haben ihre Schminke weggelegt und wischten sich die Tränen. Die Indianer verbeugten sich, die Russen gaben sich Kreuzzeichen. Das war auf einmal ein Name, den alle verstanden. Ich will diesen Satz bisschen umdeuten und sagen, uns ist ein Name gegeben. Und wenn du ihn anrufst, da wirst du gerettet werden. So steht es geschrieben. Amen.